Vor wenigen Stunden um Mitternacht ist die erste Transferperiode dieser Saison im europäischen Fußball zu Ende gegangen. Der Handel mit den Spielern ist ein gigantisches Geschäft. Um die 20.000 Spieler wechseln die Vereine, sagt die FIFA. Da werden Millionen, wenn nicht in der Summe sogar Milliarden, über die Vereinstische geschoben. Daraus ergibt sich eine Reihe von Fragen natürlich, die ich jetzt Moritz Küpper stellen will, Kollege aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Er hat das Transfergeschehen beobachtet. Hallo Moritz.
Hallo.
In diesem Jahr scheint ja einiges, in diesem Markt scheint ja einiges im Dunkeln zu liegen, aber der Zeitpunkt, wann Vereine Fußballer gegen Geld tauschen dürfen, steht ja total fest offenbar. Gestern um Mitternacht gingen die Schotten dicht und jetzt rien ne va plus. Wer bestimmt eigentlich darüber?
Also die Regeln stellen die Verbände, beziehungsweise also der Fußball-Weltverband FIFA und der sein europäisches Pendant, die UEFA, auf. Und die legen dann fest. Und es gibt im Grunde genommen zwei Transferperioden in einem Fußballjahr, in einer Saison. Das ist im Sommer bis zum 31. August, manchmal auch bis zum 1. September, wenn der 31. August eben ein Sonntag ist. Dann will man den Vereinen noch ein, zwei Tage mehr Zeit geben. Und eben im Winter, in der Winterpause, zumindest wenn die Bundesliga Winterpause hat. In England wird ja durchgespielt. Da darf man dann auch nochmal Spieler kaufen aus anderen Verträgen raus von anderen Vereinen.
Führt das dann eigentlich dazu, dass die Vereine am letzten Tag, so wie gestern, dann nochmal so richtig hektisch auf dem Markt aktiv werden?
Ja, das ist häufig eine Punktlandung. Es lässt sich also beobachten, dass viele Gerüchte, die vorher aufkommen, dann geht es auf einmal ganz schnell. Also bis gestern beispielsweise ist ja der italienische Weltmeister Mauro Camoranesi, der vorher immer so gerüchteweise gehandelt wurde bei Stuttgart, wo man gesagt hat, ja, nein, das ist ja auch immer eine Preisdrückerei. Das ging dann auf einmal gestern ganz schnell. Auch bei Schalke sind ja einige Spieler, Jan-Klaas Huntelaar, der niederländische Stürmer, ist da der Prominente. Ist der Fall, also Felix Magath hat da nochmal eingekauft. Nur manchmal geht es auch schief. Also der Fall Raphael van der Vaart, der wird gerade ein bisschen geprüft. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich klappen, aber da guckt der ist ja von Real Madrid zu den Tottenham Hotspurs gegangen. Jamie Redknapp, der Manager, hat gestern dann nochmal geguckt und hat gesagt, hat gezählt, dass es am Nachmittag auf einmal interessant wurde. Und da hat man versucht, schnell die Unterlagen zu besorgen. Und der englische Fußballverband, die FA, prüft jetzt gerade, ob alle Unterlagen rechtzeitig eingetroffen sind. Aber in der Regel klappt es dann auch.
Wie ist es denn in dieser Saison so gelaufen? Ich habe gehört, Bayern München zum Beispiel hat diesmal entgegen der Gewohnheit ziemlich gespart.
Bayern München hat im Grunde genommen nur Gewinn gemacht. Sie haben ein, zwei Spiele abgegeben, aber keinen mehr gekauft. Das ist absolut untypisch für Bayern, aber auch grundsätzlich für einen Fußballverein, dass er ein Transferfenster sozusagen ungenutzt verstreichen lässt. Insgesamt kann man schon eine neue Sparsamkeit in der Bundesliga feststellen. Es wurden 155,59 Millionen, wenn man das denn so sagen kann, diesen exakten Betrag, ausgegeben für 175 Profis. Das ist im Vergleich zum Vorjahr, da hat man über 220 Millionen für nur 172 neue, also für weniger Spieler ausgegeben. Insofern gibt es da eine neue Sparsamkeit. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass international auch mehr gespart wird und da weniger Geld im Kreislauf ist, kann die Bundesliga sich ja durchaus über einige Namen freuen, also Raúl beispielsweise, Schalke, Ballack bei Leverkusen, Camoranesi, ich habe es gerade gesagt, bei Stuttgart oder eben Diego in Wolfsburg, der mit 15 Millionen der teuerste Einkauf dieser Bundesliga-Saison bislang ist.
Du hast gerade gesagt, wenn man diesen Summen überhaupt glauben kann, wie zuverlässig sind denn diese Angaben, die es darüber gibt, zum Beispiel auf diesem Portal transfermarkt.de, wo man das ja alles nachlesen kann, wie teuer die einzelnen Spieler waren?
Ja, da wird immer spekuliert. Im Grunde genommen, da ist schon was dran. Letztendlich weiß man es nie genau, wie viel letztendlich wirklich bezahlt wird, in welchen Raten etc. Aber die Bundesliga fällt eigentlich schon dadurch auf, dass es ganz vernünftig gehaushaltet wird. Deswegen ist auch der Bundesliga-Chef, ist auch der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, Christian Seifert, eigentlich sehr zufrieden mit der abgelaufenen Transferperiode. Ich habe ihn gestern in Duisburg getroffen und ihn dazu einfach mal gefragt.
Ich finde, dass mit Huntelaar, Diego und einigen anderen schon auch Spieler gekommen sind, die, wie man so schön sagt, noch nicht zu den alternden Stars gehören. Darüber hinaus, wenn ich immer höre, die absoluten Topstars sind noch nicht gekommen, lese aber gleichzeitig, dass die Clubs, in denen diese vermeintlich absoluten Topstars spielen, hunderte von Millionen Euro Schulden haben, dann würde ich behaupten wollen, wenn das die Voraussetzung ist, um diese Spieler zu holen, tut die Bundesliga vielleicht ganz gut daran, diese nicht zu holen. Auch wenn sicherlich der operative Druck teilweise sehr, sehr groß ist in den Clubs, in den regionalen Medien. Aber ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass die Stadien bei uns so gut gefüllt sind und dass die Fans sich für diese Liga als Ganzes begeistern. Denn wenn der sportliche Wettbewerb hinterher nur noch ein Wettbewerb der Schulden ist, dann würde die Bundesliga darunter leiden, was die Faszination angeht, die sie in den Augen der Fans genießt.
Genau, Seifert spricht es ja an, ein Wettbewerb der Schulden. Natürlich gibt es auch in der Bundesliga Vereine, die auch mit da hohe Schulden haben. Schalke 04 ist so ein Beispiel. Aber wenn man das im internationalen Vergleich sieht, dann ist es in der Bundesliga noch sehr seriös und wirtschaftlich auch in Ordnung.
Dennoch hat man ja so das Gefühl, da liegt so einiges im Dunkeln in diesem Geschäft. Wer profitiert eigentlich von diesen enormen Summen, die gezahlt werden? Das sind ja nicht nur die Spieler und die Vereine, sondern auch noch so eine Art, keine Ahnung, Maklerfigur, die da auch noch mittendrin steht.
Genau, es gibt Spielervermittler. Im Grunde genommen läuft so ein Transfer ab, da sind in der Regel vier Parteien beteiligt. Die beiden Vereine, also der abgebende und der annehmende Verein, in dem Fall der Spieler. Und der Spieler hat in der Regel auch noch einen Berater, manchmal zwei, manchmal auch ein ganzes Beraterheer. Und die halten auch die Hand auf. Prozentual meistens beteiligt, entweder an der Ablösesumme oder eben an dem Jahresgehalt des Spielers. Das sind durchaus dann Millionensummen, die da fließen. Und damit ist eben Seifert, das ist ein großes Problem im Fußball, damit ist Seifert auch alles andere als zufrieden.
Das ist generell ein sehr sensibles Thema. Und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass das keine Pauschalkritik an der Berufsgattung der Spielervermittler ist. Es gibt sicherlich sehr viele Spielervermittler, die ihren Beruf sehr ernst nehmen, die ihre Klienten sehr gut betreuen. Nichtsdestotrotz kann man die Augen nicht davor verschließen, dass wir von etwa 400 Millionen nationalen Medieneinnahmen 70 Millionen Euro Beraterhonorare zahlen, dass die von den Clubs bezahlt werden. Die DFL kann hier und will aber auch nicht die Führung übernehmen, denn in letzter Konsequenz ist das eine Entwicklung, die von den Clubs ausgehen muss.
Sagt Seifert. Also 70 Millionen spricht er an. Ob der Betrag jetzt letztendlich auch stimmt, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall eine große Summe. Ich habe es angesprochen, Spielerberater profitieren prozentual. Das geht hoch bis zu 20% eines Jahresgehaltes. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, also wenn ein Spieler beispielsweise 2 Millionen pro Jahr verdient, dann sind das immerhin 200.000 Euro pro Jahr. Und wenn er einen 5-Jahres-Vertrag unterschreibt, dann sind es dementsprechend 200.000 mal 5, also 1 Million. Dazu kommen noch Handgelder. Ich kenne beispielsweise einen Fall, wo ein Berater einen deutschen Nationalspieler zu einem Verein transferiert hat, dafür 2 Millionen Euro einkassiert hat, nur dafür, dass er dort unterschreibt. Und 2-3 Jahre später ging dieser Spieler eben wiederum zu seinem alten Verein zurück. Und dafür bekam der Berater auch nochmal 1 Million. Also das sind durchaus riesige Summen, die dort fließen. Und das zieht dann natürlich dementsprechend, wo viel Geld ist, zieht auch viele Leute an und nicht immer nur die Seriösen, wie Seifert auch gerade gesagt hat.
Wie errechnet sich denn eigentlich in diesem undurchsichtigen Markt der Marktwert eines Spielers?
Das kann man im Grunde genommen dreiteilen. Es gibt natürlich eine sportliche Komponente, die ist klar. Also wenn ein Spieler viele Tore schießt, wenn ein Spieler ein guter Verteidiger ist, dann hat er dementsprechend, wird dafür mehr bezahlt, als wenn er eben nicht so sportlich erfolgreich ist. Dann gibt es noch eine wirtschaftliche Komponente, inwiefern man einen Spieler vermarkten kann, inwiefern man Trikots verkaufen kann. Und dann gibt es noch, ich nenne es mal eine organisatorische Komponente, dementsprechend, wie lange ein Spieler noch einen Vertrag hat, bei wem er unter Vertrag steht und vor allem, was auch wichtig ist, wer ihn haben will. Also wenn ein finanzkräftiger Verein einen Spieler haben will, dann ruft der abgebende Verein natürlich auch noch eine andere Ablösesumme auf, als wenn er ein Verein kommt, der den Spieler vielleicht unbedingt gerne haben will, aber wohinter kein Investor steht, der vielleicht ein paar Millionen in diesen Verein pumpt, sondern der Verein aus anderen Mitteln das Geld schöpfen muss.
Gäbe es denn eigentlich Wege, diesen Markt ein bisschen stärker zu regulieren, damit nicht alle möglichen Leute sich immer wieder Geld in die Taschen stecken und die Exzesse so ein bisschen kontrollierbarer werden?
Also diesen Markt der Spielerberater, der Spielervermittler, der Agenten, wie sie auch genannt werden, da gibt es ja zahlreiche Bezeichnungen zu regulieren. Das ist schon seit ewig ein Thema. Die DFL versucht es immer wieder. Heribert Bruchhagen, der heute Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt ist, ist Seiferts Vorgänger als Geschäftsführer der DFL. Der hat es schon mal versucht. Seifert selber übt auch und versucht auch beispielsweise über eine Gebührenordnung wie bei Architekten. Aber letztendlich muss man einfach sagen, die Vereine haben ein Interesse daran, einen Spieler zu kaufen. Und wenn sie einen Spieler unbedingt haben wollen, dann ist ihnen egal, mit welchen Mitteln, unter welchem Preis. Insofern ist dieser Markt im Grunde genommen strukturell nicht zu regulieren.
Wenn wir diesen Transfermarkt jetzt mal ganz kurz wirtschaftsethisch betrachten, das ist ja im Grunde so eine Art moderner Menschenhandel. Gibt es Leute, die sich darüber aufregen?
Da gibt es jede Menge Leute, die sich darüber aufregen. Seifert selber hat sich gestern darüber aufgeregt, hat das gesagt, das ist ein Verschiebebahnhof. Aber man muss auch mal sagen, also bei aller Kritik, die Spieler profitieren ja auch von diesen Summen, die dort gezahlt werden. Es ist ja nicht so klar, Berater profitieren auch, aber den Großteil der Summen streichen letztendlich immer noch die Spieler ein. Und auch den Vereinen geht es nicht so schlecht. Also wer so viel Millionen zahlen kann, der verdient dementsprechend auch. Also insofern, das ist immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Natürlich mutet es komisch an, wenn man diese Summen sieht. Aber wenn man in die Wirtschaft guckt, da werden Headhunter auch bezahlt, Vorstände bekommen auch Geld. Also das sehe ich nicht ganz so kritisch.
Aber gibt es auch Verlierer bei diesem Spiel? Also Spieler, die sozusagen auf dem Grabbeltisch landen und dann sehen müssen, wie sie zurechtkommen?
Das gibt es auch. Gestern war ich bei der VDV, der Spielergewerkschaft, und da trainieren vertragslose Spieler, die man übrigens immer noch verpflichten darf. Also wenn jemand Spieler vertragslos ist, dann fällt er nicht unter diese Transferperiode. Und das sind Spieler, die sich jetzt halt dort gemeinsam fit halten und die dann gucken müssen, ob sie vielleicht noch einen Vertrag bekommen.
Ja, da kann man ja nur viel Glück wünschen, weil das kann man sich ja kaum vorstellen, dass man dann jemals wieder aufsteigt in diese Spitzenliga. Vielen Dank, Moritz Küpper aus der Sportredaktion von Deutschlandfunk war das, zum Milliardengeschäft mit Fußballertransfers. Daran verdienen nicht nur Spieler und Vereine, sondern auch diese Art Makler-Fußballberater, zum Teil mit sehr undurchsichtigen Geschäftsgebaren. Und das wird sich wohl vorerst auch nicht ändern. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.